Uli hat heute einen Text gelesen, der so inhaltsreich ist. Man könnte im Prinzip Amen sagen und das wäre eine Predigt, ja, weil dieser Text einfach so voll ist von gewichtigen Informationen, von Beschreibungen von Ereignissen mit riesengroßer Tragweite. Ja. Und ich dachte auch, heute in die Richtung zu gehen, heute ein bisschen die Notwendigkeit eben auch dieses Opfertodes zu erörtern und eben auch herzuleiten und auch den Abschnitt aus Matthäus, Kapitel 27, die Verse 45 bis 56 ein bisschen genauer zu betrachten. Ja, das ist der Abschnitt, der um Jesu Leiden und Tod am Kreuz von Golgatha handelt. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen Text zum Anfang lesen. Matthäus 27, die Verse 45 bis 56. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllt ihn mit Essig, steckt ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchten sie sich sehr und sprachen: wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das ist der Abschnitt, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen werden. Wir haben vor kurzem Palmsonntag gehabt, kurz daran erinnert, ja, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ja. In eine Atmosphäre, die ganz anders war als das, woran wir heute gedenken. Wo Jesus, man kann sagen, als König gepriesen und gefeiert wurde. Ja. Wo das Volk dachte, da kommt jetzt der König, wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, der uns erretten wird von der römischen Herrschaft, ja, und uns endlich mal, ja, befreien wird. Kurze Zeit später ruft das Volk: kreuzige ihn. Innerhalb kurzer Zeit so ein, ja, vollkommener Wandel, also komplett anders. Da, wo Christus als König gepriesen wurde, als König der Könige, ja, wo ihm gesungen wurde, wo, beziehungsweise wo ihm Lobpreis gebracht wurde, ja, schreit das Volk jetzt auf einmal: kreuzige ihn. Sie hätten sogar die Möglichkeit, ja, den Barnabas kreuzigen zu lassen. Hätten sie den Wunsch geäußert. Aber dies war nicht der Fall. Ja, die Volksmenge wollte, dass Jesus gekreuzigt wird. Der Unschuldige und der Schuldige soll freigesprochen werden. Ich dachte, dass dieser Text in eine kleine, ich dachte, ihn in eine kleine Struktur einzuteilen. Die Verse 45 bis 50 zeigen uns eben Christi Opfertod am Kreuz von Golgatha. Die Verse 51 bis 54 zeigen uns die Zeichen und Auswirkungen des Todes des Sohnes Gottes. Ja, und 55 bis 56 zeigen uns dann die treuen Diener und Nachfolger Jesu. Sehr interessant ist, worüber ich früher, glaube ich, nicht so viel nachgedacht habe, dass dieser Opfertod zur Zeit des Passafestes stattfand. Es ist sehr interessant, diesen Zusammenhang zu sehen zwischen dem Passafest und dem Sterben Jesu. Ich bin überzeugt davon, dass dies eben kein Zufall ist, sondern ganz bewusst von Gott so geführt war. Denn das Passalamm ist ein Schatten des vollkommenen Passalammes Jesu Christi. Wir sehen so eine kleine Andeutung in 1. Korinther, meine ich, ist das ja von Apostel Paulus, ja, wo er diese Analogie herstellt. Also diese Analogie kann man dadurch erkennen. Ja. Er schreibt nämlich darum, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Ja, wir sehen, dass es hier tatsächlich eine Analogie gibt. Ja, dieses Passafest im Alten Testament ist ein Schatten, ja, von dem, was einst in Vollkommenheit passieren sollte. Es ist erstaunlich, es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie das Alte Testament voll von Schattenbildern und Zeichen und Synonymen ist auf die vollkommene Erfüllung im Neuen Testament. Und deswegen ist die Kenntnis des Alten Testaments notwendig. Wir können das Evangelium nicht abkürzen auf das Neue Testament. Ja, wir brauchen, um umfänglich das Evangelium zu verstehen, brauchen wir das Alte Testament. Wir müssen es studieren, wir müssen es verinnerlichen, ja, um dieses Evangelium wirklich zu verstehen und zu begreifen. Ja, interessant ist, dass am Passafest eben ungefähr ein Haushalt, kann man sagen, damals ein Passa-Lamm, also ein makelloses Lamm schlachten sollte. Und dieses Blut von diesem geschlachteten Lamm auf die Türpfosten und auf die Oberschwellen streichen. Also sie sollten dieses Blut dann quasi nehmen, um wirklich die Türpfosten und die Oberschwellen damit zu bestreichen. Und dieses Blut ist dann später eben ein Zeichen für Gott, der durch Ägypten ging. Und in jedem Haushalt, wo dieses Blut nicht aufzufinden war, auf der Tür, Gericht zu vollüben, in dem ja die Erstgeburt getötet wurde. Es war ein Gericht Gottes. Ja. Aber wir sehen eben diesen Ausweg durch dieses Blut des gestorbenen Lammes, ja. Und zwar ein Ausweg, der das Gericht nicht mindert, sondern das Gericht abwendet, ja. Und das ist interessant. Also, wir sehen eindeutig hier diese Parallelen zu dem vollkommenen Opfer, welches wir dann quasi im Neuen Testament, vollbracht sehen. Und also wir haben ganz konkrete Parallelen, und zwar in dem, dass es ein stellvertretendes Opfer war. Das heißt, die Erstgeburt in dem Haus, wo das Blut an den Türpfosten und Schwellen vorhanden war, musste, also die Erstgeburt musste nicht sterben, stattdessen musste aber dieses makellose Lamm sterben. Die zweite Parallele ist, oder ja, eine weitere Parallele ist eben auch, dass das Gericht durch dieses Blut völlig abgewendet wurde. Ich hatte erwähnt, es war keine Minderung, sondern es war eine völlige Abwendung des Gerichts. Ja, und dementsprechend denke ich, ist das eben ein Schatten, ja, den man eben auch analysieren kann, um dieses Opfer Jesu Christi vielleicht noch ein bisschen genauer zu verstehen. Ich dachte, vielleicht nochmal grundsätzlich einzugehen auf die Opferrituale im Alten Testament. Es gibt eine Übersicht von einem gewissen Merrill Unger, der die ersten drei Bücher Mose so ein bisschen einteilt oder so eine kleine Übersicht schafft. Ja. Und zwar sehen wir laut ihm in 1. Mose die Ruinierung des Menschen. In 2. Mose sehen wir die Erlösung des Menschen. Und in 3. Mose der Mensch gereinigt, anbetend und dienend. Ja, es ist sehr interessant, ja, wie 3. Mose beschreibt, wie sündige Menschen in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen können. Es zeigt die geistliche Beziehung der Menschen zu Gott durch Opferrituale, die das Opfer Christi im Voraus abbilden. Mose zeigt außerdem die Dimension, also 3. Mose zeigt außerdem die Dimension und die Konsequenz der Heiligkeit Gottes. Unter allen Opfern und Festen ist der große Versöhnungstag einer der bedeutendsten für Israel, was die Beziehung zu Gott angeht. Denn das Beispiel von Nadab und Abihu zeigt uns die Unvereinbarkeit der Heiligkeit Gottes mit der menschlichen Sündhaftigkeit. Hier fällt die Betonung also auf die Notwendigkeit der Sühnung auch für die Sünden der Priester, denn diese sind Mittler oder waren Mittler. Ja, und ich denke, es ist unheimlich wichtig, genau das zu verstehen, dass eben Gottes Heiligkeit so vollkommen ist, einen so hohen Standard hat, dass sie in keinster Weise vereinbar ist mit der Sündhaftigkeit der Menschen. Und das sehen wir übrigens in diesem Beispiel von Nadab und Abihu, wo sie vor Gott kamen und fremdes Feuer darbrachten. Ich denke, die meisten von uns wissen, was passiert ist, wie Feuer ausging vom Himmel und Nadab und Abihu verzehrte. Wisst ihr, dieses Ereignis ist so wichtig, ja, zu verstehen. Es ist so wichtig zu verstehen, ja, dass eben Gott so heilig ist, dass keine Kompromisse eingegangen werden können. Gottes Zorn ist so vollkommen, ja, dass er gesühnt werden muss. Es ist unheimlich traurig zu sehen, die Entwicklung heutzutage, wie Gottes Größe, wie Gottes Heiligkeit, wie Gottes Macht, wie Gottes Zorn gemindert werden, belächelt werden, wie Gott als Kumpel dargestellt wird. Was für eine Schande, was für eine Lästerung, was für eine Schmälerung, ja. Und das ist traurig. Es ist wirklich immer wieder traurig zu sehen, ja, wie wirklich der Mensch in seiner Verblendtheit, in seiner Fleischlichkeit, in seiner Sündhaftigkeit, ja, die Größe Gottes, die Größe der Heiligkeit Gottes, die Vollkommenheit der Heiligkeit Gottes nicht sieht und ihn als einen Kumpel darstellt. Nun, ich denke, dieses Beispiel zeigt uns ganz deutlich, ja, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Es geht auch nicht darum, vor Gott zu bestehen, sondern diese Heiligkeit Gottes, ja, sie hat uns verurteilt, sie hat uns zur ewigen Verdammnis verurteilt, zum ewigen Tod, ja, und im Grunde genommen gibt es da auch wirklich keine Hoffnung, dass wir Gott irgendwie überzeugen könnten mit unseren Taten. Es ist eigentlich wirklich ein absolut hoffnungsloser Fall, ja, wenn es darum gehen würde, dass wir irgendwie die Gunst Gottes bekommen müssten. Ja. Am großen Versöhnungstag oder unter allen Opfern und Festen ist der große Versöhnungstag eine der bedeutendsten für Israel, was die Beziehung zu Gott angeht. Denn das Beispiel von Nadab und Abihu, Entschuldigung, da hatte ich mich vertan, also am großen Versöhnungstag, das ist einer der entscheidenden und größten Feste und Opfer, ja, in dieser ganzen, wie soll ich sagen, in diesem ganzen Spektrum von Opfern, die das Volk Israel damals so durchgeführt hat. Da war dieser Versöhnungstag eben einer der zentralsten Ereignisse. Ja. Und gerade an diesem Versöhnungstag wurde ein recht langes Ritual durchgeführt, um Sühnung für das ganze Haus Israel und die Priester zu erwirken. Nachzulesen ist das in 3. Mose Vers 16, beziehungsweise Kapitel 16. Ja. Jedoch ganz zentral ist eben folgende Handlung. Diese Handlung lesen wir in 3. Mose 16, Vers 21 bis 22. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll all ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schicke den Bock in die Wüste. Hier sehen wir den Bock als Stellvertreter, ein stellvertretendes Opfer, ja, das Israels Sünden trägt und das dazu verurteilt ist, in der Wüste zu sterben. Also hier sehen wir quasi eine Lösung des Problems, was wir gerade beschrieben haben, eben die Unvereinbarkeit der Heiligkeit Gottes mit der Sündhaftigkeit des Menschen, ja, das stellvertretende Opfer. In diesem Fall dieses Bock, ja, wo quasi durch eine symbolische Handlung oder durch eine Handlung eben, ja, symbolische Handlung, die Sünden quasi auf dieses Bock übertragen werden und dieses dann eben in die Wüste fortgeschickt wird, um dort zu sterben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, okay, wenn das die endgültige Lösung ist, wenn das eine vollkommene Lösung ist, wozu der Opfertod Jesu Christi? Und da bin ich so fasziniert von Hebräer. Hebräer geht ja sehr tiefgehend drauf ein. Und ich dachte eben da, im 10. Kapitel nochmal anzuschneiden und die Verse 1 bis 4 zu lesen, denn diese geben uns eben Antwort auf genau diese Frage. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Interessant. Sehr interessant. Das Volk Israel musste quasi Rituale abhalten, die keine endgültige Lösung waren. Wohin führt das? Dies führt dazu, dass der Mensch sich nach einem vollkommenen Opfer sehnt. Dem Menschen wird so aufgezeigt, das ist nicht vollkommen. Deine Schuld ist immer noch da. Ja? Vers Vers 3, ja, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Was für ein Dilemma, was für ein Dilemma. Du opferst, du tust, du machst. Aber dein Gewissen verklagt dich weiterhin, weil deine Schuld nicht weggenommen wurde. Ja, ich denke, dass Gott das Volk damals eben auch so ein bisschen in den Zustand der Sehnsucht nach vollkommener Errettung, nach endgültiger Befreiung gab, ja, dass diese Sehnsucht geweckt werden sollte, ja, dass eben auch die Notwendigkeit klar gemacht wurde, ja, dass das eben nur Schatten sind, ja, die aber im Grunde genommen, ja, alle auf ein vollkommenes und endgültiges Opfer hinweisen. Ja. Und es ist so schön zu sehen, wie der Hebräerbriefschreiber dann in Vers 10, aber eben auch Vers 12, 14, 15 und 16, die wir noch eben lesen können, ja, zeigt, wie vollkommen das Opfer Jesu Christi ist. Ja. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Denn Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ja. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Ist das nicht herrlich? Das ist die Auflösung. Das ist die Auflösung von viele, viele Jahre, ja, Rituale, Ausführen von Ritualen, die einem das unreine Gewissen nicht weggenommen haben, sondern immer wieder verurteilt haben. Du bist Sünder, du bist Sünder. Und hier sehen wir die Auflösung, ja. Ein Opfer, welches die Kraft hat, die Sünden ein für alle Mal wegzunehmen. Wegzunehmen. Auszulöschen. Sie ist nicht mehr da. Und das ist gewaltig. Das ist so herrlich. Das ist das wahrscheinlich, wo die Propheten, ja, sich nachgesehnt haben. Vielleicht haben sich gewisse Leute mehr auseinandergesetzt mit Jesaja 53, ja, wo das eben so ausdrücklich und so klar beschrieben wird. Und haben diese Sehnsucht gehabt, ja, nach diesem Opfer, nach diesem Messias, nach diesem, der sie befreien wird, ja, von ihrer ständig drückenden Schuld und Last. Lass uns mal noch ein wenig auf den Text eingehen. Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Wir sehen hier eben, dass Matthäus mit dem Aber sich jetzt der Kulmination der Leiden und des Opfers Jesu zuwendet. Ja. Die sechste bis neunte Stunde ist quasi die Zeit um Mittag rum, 12 bis 15 Uhr circa. Ja. Und wir sehen, dass eben in diesem Moment eine Finsternis, deswegen eben auch wichtig zu verstehen, dass es sich um die Mittagszeit handelt, ja, dass eine Finsternis über das Land kam, wo eigentlich doch Tag war. Nun kann eben diese Finsternis eben auch als Symbol für die Finsternis in Jesu Herzen oder in Jesu Innerem gedeutet werden. Es war ein Moment, wo der Fluch und Schrecken der Sünde auf Jesus lag. Es war unbeschreibliches Leid, was Jesus da durchgemacht hat. Ich denke, man kann dieses Leid wirklich nicht genug beschreiben, weil uns fehlt diese vollständige Durchsichtigkeit der Göttlichkeit Jesu, der Makellosigkeit Jesu. Und ich denke, diese Makellosigkeit und die Vollkommenheit Jesu, die Göttlichkeit Jesu, ja, die hat diesem Tragen der Sünde noch ein viel größeres Leid gegeben. Ja. Es war das, was Jesus eigentlich nicht kannte. Ja. Dieser Fluch der Sünde und so weiter, das ging ihn ja eigentlich nichts an. Er ist vollkommen, er ist sündlos. Es ist ein makelloses Opfer. Aber jetzt trifft ihn eben der Zorn Gottes. Ja. Und er erlebt und durchlebt diese schrecklichen Qualen. Wir lesen nämlich schon im Voraus von der Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane sich im Kampf befindet, ja, angesichts der vor ihm liegenden Leiden, angesichts der vor ihm liegenden schrecklichen Ereignisse. Und wir sehen hier ganz deutlich, welches Leid das für Jesus war. Ja, es war ein ringender Kampf, den Jesus dort im Garten Gethsemane durchlebt hat. Es war für ihn wirklich eine große Überwindung auch. Ja, es ist klar, dass er darauf eingehen würde, aber wir sehen in seinem Gebet trotzdem, dass es ein wirklich großer Kampf für ihn war. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat ihn Gott in diesem Moment verlassen? Weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Gottes vollkommene Heiligkeit verabscheut die Sünde. Und wir haben gesehen, was mit Nadab und Abihu passiert ist. Gott hasst die Sünde. Und deswegen wurde diese enge Verbindung zwischen, ganz besonders in Johannes, kommt das so klar rüber, wie eng Jesu Verbindung mit dem Vater war. Ja. Und in diesem Moment kappt diese Verbindung. Und ich denke, das ist eins der schlimmsten Ereignisse, eins der schlimmsten Leiden, die Jesus durchgemacht hat, die Trennung vom Vater. Aufgrund deiner und meiner Sünde. Ja. Die Sünde war die Ursache für diese Trennung. Er war in diesem Moment Sündenträger. Ja, wir sehen auch hier eine Anspielung oder wahrscheinlich eine Erfüllung von Psalm 22, Vers 1, ja. Dieser Psalm scheint ja wirklich ein prophetischer Psalm auf Jesus Christus zu sein. Auch sehr interessant, ja, wie wirklich teilweise Phrasen einfach aus den Psalmen wirklich dann im Neuen Testament wiederzufinden sind und gerade auch in Bezug auf dieses Opfer Jesu Christi. Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Interessanterweise ist hier die Redewendung Jesu aus Vers 46 im Aramäischen angegeben, bis auf Eli. Eli ist nämlich Hebräisch und bedeutet, ja, mein Gott, klingt aber fast wie Elia. Und das hat die Menschen dazu, ja, bewegt, dies eben zu sagen oder dies zu denken, dass er den Elia ruft. Es gab ja diese alttestamentliche Prophezeiung des Kommens Elias, ja. Aber dem war nicht so, ja, sondern Gott hat, beziehungsweise Jesus Christus hat hier Eli, Eli gerufen, ne? Also mein Gott, mein Gott. Und sogar gleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Bei diesem Essig handelte es sich um einen sauren und billigen Essigwein, ja, der von Soldaten getrunken wurde. Auch hier finden wir eine Erfüllung eines Psalms, nämlich Psalm 69, Vers 22. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Also nicht zu verwechseln hier Galle. Das ist eben jetzt nicht der Moment, sondern wir sehen eben den zweiten Teil, Essig zu trinken in meinem Durst. Ja. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Essig seinen Durst nicht gelindert hat, sondern eben nur vermehrt hat. Ja. Also Jesu Leiden sind dadurch wahrscheinlich noch intensiver geworden. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Ja, es war eben nicht der Zeitpunkt Elias, sondern es war der Zeitpunkt Jesus, jetzt eben zu sterben und zu leiden. Ja. Jesu aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und das ist eben auch ganz interessant zu sehen, ja. Obwohl Jesu, also wenn wir uns das Opfer vorstellen, wenn ein Lamm geschlachtet wird, es ist sehr interessant, gerade bei Lämmern, wie widerstandslos diese Lämmchen geschlachtet werden und so quasi als Opfer gebracht werden. Aber interessant ist, dass Jesus mit lauter Stimme schrie. Und das zeigt im Grunde genommen, dass das, was Jesus da gemacht hat, ja, Sieg ist. Es ist sehr interessant. Es ist im Grunde genommen ein sehr trauriges Ereignis, ja, wenn man so menschlich darüber nachdenkt. Jesus Christus stirbt. Und erfährt diesen ganzen Kummer der Sünde, aber triumphiert. Er ruft mit kraftvoller Stimme. Denn er wusste, dass dies der Sieg ist. Der Sieg über Tod, der Sieg über den Teufel. Und es ist so wunderbar, ja. Mit diesem Schrei, in Johannes lesen wir, dass Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, ist das vollständige und vollkommene Opfer eben zu Ende gebracht worden. Und das Urproblem der Sünde ist gelöst worden. Es ist ein vollkommenes Opfer, was dich ein für allemal rettet und dir ein für allemal die Sünde hinwegnimmt und dir einen Status der Vollkommenheit in Jesus Christus verleiht. Es ist so wunderbar. Dementsprechend, Jesus ruft mit lauter Stimme aus. Es war nicht irgendwie ein klägliches Sterben. Es war ein siegvolles, ein hartes, ein schreckliches, aber ein siegvoller Tod. Und auch sehr interessant, dann eben später zu sehen, dass, beziehungsweise auch im gleichen Vers noch, dass Jesus den Geist aufgab. Und eben das zeigt uns, dass dieses Opfer Jesu Christi ein freiwilliges Opfer war. Jesus ist in diesem Fall der Handelnde. Er gab den Geist auf. Und das ist so interessant. Dazu können wir mal die Verse 17 und 18 aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. Johannes 10, Verse 17 bis 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Wieder Jesus der Handelnde, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Er ist freiwillig gestorben. Es ist so interessant, eben auch hier, wir lesen in, ich meine, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20, ist es, meine ich, dass Jesus als Lamm ausersehen wurde. Ja, also er wurde erwählt dazu quasi. Aber wir sehen hier, dass Jesus ganz klar sagt, ich tue es von mir aus. Ich habe die Macht dazu. Ja. Und das ist so wunderbar. Das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Licht. Ja. Jesus tut es freiwillig. Es zeigt so ein bisschen diese Vollkommenheit dieses Opfer. Ein wirklich makelloses Opfer, ja, welches ganz gebeugt ist. Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Der Vorhang trennte im Tempel das Allerheiligste vom Heiligtum. Der Eintritt ins Allerheiligste wurde durch diesen Vorhang verwehrt. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten. Hebräer 9, Vers 7. Nun wurde aber dieser Vorhang von Gott selbst zerrissen. So wie Uli sagte davor, von oben nach unten. Ja. Es war Gottes Kraft, die dieses Hindernis zum Allerheiligsten beseitigte. Und das ist auch eine der so wunderbaren Botschaften dieses Opfers, dieser ganzen, ja, dieses vollkommenen Opfers, ja, dass eben jetzt direkte Verbindung mit Gott da ist. Der Weg in die Gegenwart Gottes, in eine persönliche und intime Beziehung mit Jesus Christus, beziehungsweise mit dem Vater, ist offen. Ja, so lange Zeit hing dieser Vorhang und symbolisierte quasi genau das eben, dass dieser Zugang irgendwie verwehrt ist. Ja. Aber jetzt ist der Weg frei. Hebräer 10, 19 bis 20. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Es ist gewaltig. Durch Jesus Christus darfst du in eine persönliche, in eine direkte Verbindung mit dem vollkommenen, heiligen Gott kommen. Durch Jesus Christus. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben, wie Jesus mit seinem Vater sie gehabt hat. Weil Jesus Christus eben in dir ist. Weil Jesus Christus jetzt deine Heiligkeit ist. Weil Jesus Christus jetzt deine Vollkommenheit ist, darfst du eine intensive, eine lebendige, eine direkte Verbindung und Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist wunderbar. Das ist so herrlich. Das ist so wunderbar, dass uns dies in tiefste Anbetung bringen müsste. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, anzumerken ist hier, dass das Hervorgehen nach der Auferstehung geschah. Was weiter mit ihnen passiert, ist irgendwie nicht richtig klar, ja, was mit diesen Auferstandenen dann passiert ist. Ja. Aber wir sehen eben auch, ja, wie gewaltig dieses Ereignis war, welche Tragweite dieses Ereignis hatte. Ja. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Es ist eben ein so zentrales Ereignis passiert oder geschehen, ja, dass eben auch die Natur, ja, diese Größe, die Tragweite des Opfers, ja, eben auch gezeigt hat, ne? Also Erdbeben, ja, und diese ganzen Geschehnisse. Und das hat eben auch dieser Hauptmann gesehen. Wir wissen nicht, ob dieser Hauptmann Buße getan hat, ja, ob er sich wirklich vor Gott gebeugt hat, aber er hat zumindest verstanden, dass dieser wahrhaftig Gottes Sohn war. Oder Gottes Sohn ist oder war, ja. Und auch uns muss dieses Ereignis zu diesem Fazit führen, ja, wahrhaftig. Du bist Gottes Sohn. Du bist ein vollkommenes Opfer. Du bist das Passahlamm. Es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Ja, es ist interessant, dass die, von denen man erwartet hätte, dass sie um jeden Preis, ja, bei Jesus bleiben würde, auf einmal nicht da sind. Sie haben versagt. Und das finde ich so interessant und so bedeutend und möchte uns auch das mitgeben, ja, Treue offenbart sich nicht immer in lautem Voranschreiten, sondern oft in stiller und demütiger Beständigkeit. Und ich denke, das ist eben auch wichtig mitzunehmen, zu verstehen, ja, wirklich, dass Treue, wie wir das hier gerade sehen, auch oft irgendwo abseits ist, ja, nicht an vorderster Front, nicht in lautem Reden, sondern in demütiger und stiller Beständigkeit. Ja, liebe Gemeinde, wir sind damit jetzt zum Schluss gekommen. Ich würde gerne noch ein kurzes Fazit ziehen, einen kurzen Wunsch mitgeben, 2. Korinther 5, 20 bis 21, an die, die sich noch nicht unter dieses Lamm, dieses Passahlamm, diesem Passahlamm gebeugt haben und vielleicht überlegen, dies zu tun, ja. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Du darfst dieses vollkommene Opfer für dein Leben in Anspruch nehmen. Du darfst daran glauben und du darfst erfahren, was es bedeutet, die Schuld, die Last der Sünde nicht mehr zu tragen. Es ist so wunderbar. Tu es. Beug dich vor diesem Opfer. Beug dich vor Jesus Christus. Ja. Und an uns, ja, die wir uns schon beugen durften, die wir dies erfahren durften, würde ich gerne nochmal die Verse aus Hebräer 10, Vers 19 bis 23 lesen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Ich rufe dich auf zur Freimut. Ich rufe dich auf, dass du wirklich das einfach im Glauben weiterhin trägst, ja, dass wir daran da nicht versuchen, noch irgendwas Eigenes hinzuzutun, sondern einfach kindlich glaubend dieses Opfer, ja, weiterzutragen, ja, beziehungsweise einfach weiter daran zu glauben und wirklich freimütig zu sein vor Gott, ja, wirklich ganz, ganz einfach und plump dieses wirklich weiter zu glauben und wirklich nicht versuchen, irgendwelche eigenen Krücken damit einzubauen, sondern frei zu sein, ja, und in dieser freien Gemeinschaft, in dieser lebendigen, in dieser direkten Gemeinschaft mit Gott zu leben, mehr Zeit zu verbringen, ja, im Gebet, ja, auch tagsüber, ja, einfach immer wieder, wirklich ganz frei, in Gedanken zum Beispiel, zu Jesus Christus zu kommen, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Amen.